16. April 2021, Johannes 6, 1 bis 15. Danach ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pascha, das Fest der Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus: Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Menschen zu essen haben? Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Brot für 200 Denare reicht nicht aus, wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm: Hier ist ein kleiner Junge, der hat 5 Gerstenbrot und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus sagte: Lasst die Leute sich setzen. Es gab nämlich dort viel Gras. Da setzten sie sich. Es waren etwa 5000 Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt war, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen gebliebenen Brotstücke, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten 12 Körbe mit den Stücken, die von den 5 Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Das Zeichen, das der Herr im heutigen Text wirkt, ist eine Sache. Die andere, wie die Menschen es verstehen und was sie daraus machen. Das eine ist die wunderbare Vermehrung von Brot und den Fischen, mit welcher der Herr sowohl seine göttliche Vollmacht als auch seine Fürsorge für die Menschen zeigt. Vorausgegangen waren die Heilungen an den Kranken. Diese Zuwendung Gottes zu seinem Volk, welches er mit diesen Zeichen bestätigte, ließ sie zunächst richtig erkennen, dass es der Prophet sei, der in die Welt gekommen ist. Sie waren jedoch noch nicht bis zu der Erkenntnis gelangt, dass es sich bei Jesus und dem Messias, dem Sohn Gottes, handelt. Und so zogen sie, wie wir aus den Worten Jesu lernen können, den falschen Schluss. Der Herr wusste dies. Sie würden ihn zu einem irdischen König machen wollen. Ein irdischer König, welcher Wunder tut und die Menschen speist. Mit einem solchen wären die Sorgen vorbei und eine Art irdisches Paradies könnte entstehen. Aber welcher Irrtum! Die eigentliche Botschaft des Herrn, den Menschen aus seiner Verlorenheit zu retten und ihn zu erlösen, würde zugunsten irdischer Glücksvorstellungen zurücktreten. Eine große Gefahr ist das. Denken wir an die Versuchung Jesu durch den Teufel in der Wüste. Alle Reiche dieser Welt wollte der Satan Christus geben, wenn er niederfallen würde, um ihn anzubeten. Hier im Text ist die Versuchung sogar noch subtiler. Nicht der Satan direkt würde Jesus zum Herrscher dieser Welt machen, sondern die Menschen. Doch auch hier hätte der Satan seine verborgenen Absichten. Ein König, der sich nicht um die Rettung der Seelen kümmert und sie der Macht des Bösen entreißt, ist für ihn nicht mehr gefährlich. Ihn würde er im Laufe der Zeit unter seine Kontrolle bekommen, denn die eigentliche Mission Jesu würde sich nicht erfüllen und sie würde pervertiert werden. Das, was Gott seinen Messias wirken lässt, als Zeichen seiner Liebe, was seiner Heilsbotschaft hinzugefügt ist, darf nicht an die erste Stelle rücken. Wir können hier sogar so etwas wie eine Art Vorbild für die Herrschaft eines Antichristen wahrnehmen. Er wird wie ein König sein, wird Wunder tun und das Volk zufriedenstellen. Er würde sich zum König machen lassen und dürfte bereits vorher der Versuchung durch den Satan zur irdischen Macht erlegen sein. Jesus entzieht sich den Menschen und kehrt auf den Berg zurück, um mit seinem Vater allein zu sein. Es bedarf großer Wachsamkeit, dass die Kirche nicht einer solchen Versuchung erliegt. Die Verbesserung der Lebensbedingungen dieser Welt und der Dienst an den Armen ist nicht der erste Auftrag der Kirche und darf daher auch nicht dominant werden. Ihr erster Auftrag ist die Verkündigung des Evangeliums und der Dienst an der Rettung der Seelen. In diesem primären Kontext kommen die anderen Dienste, die aus der Botschaft des Evangeliums erwachsen, hinzu und bezeugen die Gegenwart der Liebe Gottes in dieser Welt. Schauen wir also genau hin und verstehen wir, was Jesus tut, als er sieht, dass seine eigentliche Botschaft eine Verzerrung erfahren würde. Er zieht sich zurück. Lassen wir es also nicht zu, dass die Botschaft des Herrn eine Verformung erfährt. Und bleiben wir immer im primären Auftrag. Alles andere wird hinzugegeben werden.
Halleluja, Halleluja.
Nicht nur von Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund.
Halleluja, Halleluja.